Deutschlandfunk.
Der Liter Benzin kostet mehr als 2 Euro. So spüren wir hier im Alltag die Folgen des Iran-Kriegs. Für die Menschen in Bangladesch sind die Konsequenzen härter.
Während normalerweise, wie bei uns, 3 Mahlzeiten möglich sind, haben viele Menschen, seitdem es so teuer geworden ist, auch ihre täglichen Mahlzeiten reduzieren müssen.
Sagt Francisco Marie von Brot für die Welt. Der Iran? Denkt nur an sein Druckmittel, die Straße von Hormus, sagt Nahost-Experte Guido Steinberg.
Deswegen ist denen das vollkommen Humpe.
Und die USA verkünden heute, man habe die Kontrolle über die Straße von Hormus wieder übernommen. Wir schauen uns in dieser Folge an, wie der Stand in der wichtigen Meeresenge wirklich ist und warum das, was dort passiert, weltweit den Hunger verschärfen könnte.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Ilka Knigge.
Hier bei Unboxing News schauen wir uns an, was eine Nachricht konkret für Einzelne bedeutet. Wir hören ihre Perspektive und dazu gibt's wichtige Hintergrundinfos. Es ist Dienstag, der 11. August 2026. Gibt es ernsthafte Friedensverhandlungen zwischen den USA und Iran? Ja oder nein? Und ist die Straße von Hormus offen oder nicht? Seit Monaten bestimmen diese Fragen immer wieder die Nachrichten.
Irans Außenminister Araghchi hat direkten Gesprächen mit den USA eine Absage erteilt.
Iran has issued a new list of demands to the US if the crucial Strait of Hormuz is to be fully reopened.
Zwar könnten sich der Iran und der Oman bald auf neue Routen für Schiffe einigen, allerdings müssten die USA dafür auch Bedingungen erfüllen und das gilt als unrealistisch.
US-Vizepräsident J.D. Vance sagt nur:
We're really in the middle of the game here. This thing is not over. It's obviously not at the beginning. We're in the middle of the game.
Wir sind mitten im Spiel. Das Ziel?
Well, our expectation is you're going to see the same amount of oil and gas come out of the Gulf that you saw before the conflict started. That is what the Iranians have told us that they are going to do. That's what the entire Gulf coalition wants to do as well. But, you know, we don't trust, we verify.
So viel Öl und Gas soll aus dem Golf kommen wie vor dem Krieg. Wir vertrauen aber nicht, wir überprüfen, sagt er. Und Donald Trump spricht dann heute von einem US-Erfolg.
Die Straße von Hormuz zwischen Iran und Oman ist nach Aussagen von US-Präsident Trump wieder frei. Trump sagte, die Meerenge werde komplett von den USA kontrolliert und sei für Schiffe wieder befahrbar. Alle Minen seien geräumt worden.
Dieses Spiel, wie Vance es nennt, hat konkrete Folgen für Menschen in Ländern wie Kenia, Pakistan oder Bangladesch. Er sieht die bei seiner Arbeit jeden Tag.
Francisco Marie, ich arbeite bei Brot für die Welt.
Francisco beschäftigt sich bei der Hilfsorganisation vor allem mit den Themen Landwirtschaft und Handel und setzt sich dafür ein, dass die Perspektiven von Menschen im globalen Süden gehört werden. Francisco, wir merken ja zum Beispiel an den Tankstellen, welche Folgen der Iran-Krieg hat. Wie ist das für Menschen in ärmeren Ländern?
Ja, auch die Transportkosten sind hier in den ärmeren Ländern natürlich gestiegen. Aber dazu kommt, dass in den Golfstaaten auch Dünger produziert wird. Sogar 30% des Weltdüngers, des Chemiedüngers. Und das macht hier vor allem die Nahrungsmittelpreise teuer, weil der Anbau sehr viel teurer wird und die Ernten dann eben die Nahrungsmittelpreise steigen lassen.
Wir schauen ja heute besonders auf Bangladesch, ein Land, das du gut kennst. Wie hast du das vor dem Iran-Krieg erlebt? Also wie stark haben die Menschen dort die Armut in ihrem Alltag gespürt?
Menschen geben ja für Essen, für Nahrung ja einen hohen Teil ihrer Einnahmen aus. Bei Bäuerinnen und Bauern ist es so, dass ein großer Teil ihrer Ernten über das Jahr reichen muss. Also in Bangladesch ist ja das Hauptnahrungsmittel Reis. Und man muss es natürlich düngen während der Wachstumsphase. Und dieser Dünger muss auch zugekauft werden. Manchmal eben auch Pestizide. Also man steckt Kosten rein, hofft dann eine hohe Ernte zu bekommen, mit der man sich selbst ernähren kann, aber mit der man auf den Markt eben auch für zusätzliche Nahrungsmittel, Speiseöl, Zucker Einnahmen generiert. Und wenn das alles teurer wird, dann verringert sich alles. Das heißt auch die eigene Nahrung.
Kannst du uns da mal mitnehmen? Du hast ja viele Kontakte in so eine konkrete Begegnung. Also hast du da an bestimmten Situationen gemerkt, okay, diese Person, die hat einfach wirklich ihr Verhalten angepasst. Da findet manches, was vorher so da war, gar nicht mehr statt?
Ja, in Familien, wie bei uns, wird natürlich vor der Schule gefrühstückt oder man erhält dann Nahrungsmittel, also ein Mittagessen in der Schule. Da hat man schon gemerkt, dass manchmal eben Familien oder Eltern ihre Kinder in der Hoffnung, dass sie wenigstens in der Schule gutes Essen kriegen, dann ungefrühstückt in die Schule schicken müssen. Das ist momentan da, wo man am meisten spart, weil das einfach zu teuer geworden ist.
Was heißt das denn jetzt aktuell ganz konkret? Also soweit ich weiß, ist ja gerade auch Reisaussaat.
Genau, also es werden ja 3 Reissorten im Jahr angebaut. Die jetzt ausgesät wird, ist eine, die auf Wasser angewiesen ist. Der wird auch kommen, der Monsun, die ersten Regenfälle kommen. Es ist ausgesät worden. Diese Reissorte braucht Wasser, aber eben auch, wer konventionell anbaut, eben auch Chemiedünger. Und die meisten Bäuerinnen und Bauern werden jetzt einfach weniger Dünger benutzen nach der Aussaat. Dann werden die Ernten einfach geringer sein. Wenn man weniger gedüngt hat, dann ist klar, dass es weniger Reis geben wird. Und das wird wieder den Preis hochtreiben. Das heißt, selbst wenn der Krieg morgen beendet ist, ist die Hungersituation, die Ernährungssituation wird nicht besser. Das wird, wenn es jetzt zu Ende wäre, bis ins nächste Jahr gehen, dass Reis auf jeden Fall teurer ist und weniger Reis zur Verfügung steht.
Das heißt, wenn ich jetzt an die Situation denke, die du eben beschrieben hast, Familien lassen das Frühstück weg, dann bleibt das erstmal auf lange Zeit so oder wird vielleicht sogar noch schlimmer?
Ja, weil der Preis ja von der Menge, die zur Verfügung steht, bestimmt wird. Und anders als an der Zapfsäule, da kann der Benzinpreis schnell runtergehen. Tut er ja auch nicht, aber ist es natürlich im Anbau und da gibt es wenigstens 3 Ernten. In manchen Ländern, wenn es nur eine Ernte gibt, dann geht das bis weit ins nächste Jahr. Das ist halt eben Landwirtschaft, Ernährung. Deswegen sind wir ja dafür, auch aus Klimagründen mit diesem fossilen Gas endlich mal rauszukommen und andere Landwirtschaft und anders anzubauen, dass man wenigstens diese Krisen sich nicht sofort in den Mägen und in der Gesundheit der Menschen widerspiegeln.
Noch ist aber genau das der Fall. Was er sagt, verändert den Alltag der Menschen in Ländern wie Bangladesch.
I'm losing faith in them because they do lie.
Donald Trump sagt am 31. Juli, er verliere das Vertrauen in den Iran. Die Führung in Teheran würde lügen. Zoomen wir genauer auf die Straße von Hormus mit ihm.
Guido Steinberg, ich arbeite für die Stiftung Wissenschaft und Politik und forsche dort unter anderem zum Persischen Golf, zum Nahen Osten und zu islamistischem Terrorismus.
Guido, heute sagt Trump selbst, die Straße von Hormus sei von Minen befreit und von den USA kontrolliert. Was sagst du denn zu dieser Info?
Ja, das ist auf jeden Fall nicht wahr. In der Straße von Hormus werden noch Hunderte, vielleicht sogar Tausende von Minen vermutet. Und die USA haben nicht die Kontrolle über die Straße. Insbesondere Iran bedroht diese Straße mit Raketen, mit Drohnen. Und Iran stellt auch Forderungen, wenn die Straße von Hormus denn nach dem Wunsch der Amerikaner wieder geöffnet werden soll.
Ja, lass uns auf diese Forderungen schauen. Der Iran möchte ja gerne Zugeständnisse von den USA und will erst dann die Straße öffnen, vielleicht sogar mit Gebühren. Was sind das für Zugeständnisse?
Ja, es hat Verhandlungen in den letzten Wochen gegeben. Über eine Wiedereröffnung der Straße von Hormus gibt es weitgehende Einigkeit zwischen den beiden Einreihern, also Iran und Oman. Allerdings soll dieses Abkommen nach iranischer Ansicht erst in Kraft treten, wenn die USA beispielsweise Reparationen für den Krieg zahlen, wenn sie ihre Blockade iranischer Häfen und der Straße von Hormus beenden. Und dazu kommen noch einige weitere Forderungen. Das ist letzten Endes aus amerikanischer Sicht nicht zu akzeptieren.
Ich habe mich da gefragt, was ist denn da deine Einschätzung? Also hat der Iran überhaupt ein Interesse daran, die Straße von Hormus zeitnah zu öffnen? Weil das sind ja schon Forderungen, wo ich jetzt sagen würde, das sieht überhaupt nicht realistisch danach aus, als wenn man sich da irgendwo treffen kann.
Ja, der Iran hat auf jeden Fall ein ganz, ganz starkes Interesse daran, die Straße von Hormus zu öffnen. Immerhin gehen mehr als 90% aller iranischen Ölexporte durch diese Straße. Deswegen ist die Blockade auch für Iran ein großes Problem. Aber die iranische Führung wettet im Moment darauf, dass die US-Seite schneller die Geduld verliert, dass Präsident Trump unter den wirtschaftlichen Folgen mehr zu leiden hat in den USA als die iranische Führung in Iran. Und deswegen entwickelt sich da so eine Art Geduldsspiel. Die Iraner sind eben der Meinung, dass sie am längeren Hebel sitzen.
Ja, wir haben ja schon wirklich oft gehört, dass die iranische Führung eigentlich hier so ein ziemlich mächtiges Druckmittel entdeckt hat mit der Straße von Hormus. Hat das eigentlich auch Konsequenzen für die Menschen im Iran selbst? Also wird da auch alles teurer?
Ja. Die wirtschaftliche Situation im Iran ist katastrophal und wird immer katastrophaler. Allerdings ist das ein ganz wesentlicher Unterschied zwischen der Regierung Trump und der Führung in Teheran. Die Regierung Trump muss schon allein aufgrund der anstehenden Zwischenwahlen auf die Sorgen der eigenen Bevölkerung reagieren. Die iranische Führung scheint der Meinung zu sein, dass das nicht notwendig ist. Ganz einfach deshalb, weil sie Proteste immer wieder mit Gewalt hat niederschlagen können. Und deswegen sehen wir hier, dass die Iraner trotz einer wirklich katastrophalen Situation für die Menschen im Iran jetzt auf Zeit spielt.
Brot für die Welt sagt ja, 45 Millionen Menschen könnten von Hunger betroffen sein durch die langfristige Blockade der Straße von Hormus. Ist das eigentlich was für die Führung in Teheran überhaupt eine Rolle spielt?
Nein, das spielt nur insofern eine Rolle, als es aus ihrer Sicht ja ein weiteres Druckmittel ist. Wenn man auf die Politiker in Teheran hört, dann sind an dieser gegenwärtigen schlechten Situation nicht nur Iran, sondern auch weltweit die USA und Israel schuld. Und Teheran hat damit überhaupt nichts zu tun. Man muss ja auch darauf sehen, dass die Iraner noch nicht mal bereit sind, die Sorgen der eigenen Bevölkerung ernst zu nehmen. Und deswegen ist ihnen das vollkommen Humpe.
Wie ist das mit den umliegenden Staaten? Die wollen ja sicherlich eigentlich eine Öffnung der Straße.
Ja, letzten Endes wollen alle Staaten in der Region eine solche Öffnung. Wir können das ja auch an der großen Schar der Vermittler erkennen. Pakistan vermittelt, im Hintergrund stehen Saudi-Arabien, die Türkei, Ägypten, Katar vermittelt als eine Art Assistent der Pakistanis. Alle wollen eine solche Öffnung der Straße von Hormus. Die einen, weil sie eben Öl und Gas exportieren wollen. Die anderen, wie beispielsweise Pakistan, weil ihre Bevölkerung doch sehr unter den hohen Öl- und Gaspreisen leidet. Aber bisher war das nicht genug, um entsprechenden Druck auf die iranische Führung auszuüben. Die sieht sich in einem existenziellen Kampf und in einer Position der Stärke und ist nicht bereit, die Wünsche und die Sorgen der Nachbarn in irgendeiner Weise zu berücksichtigen.
Okay, also wir haben Trump, der sagt, die Straße von Hormus sei von den USA kontrolliert und von Minen befreit. Du sagst, das ist eigentlich ja eine Lüge und der Iran nimmt dieses Druckmittel gerne weiterhin. Wie könnte es jetzt weitergehen?
Nun, ich denke, dass es wieder zu Verhandlungen kommen wird. Wir sehen auf amerikanischer Seite tatsächlich immer weniger Neigung, diesen Krieg fortzusetzen. Das hat etwas mit den Zwischenwahlen zu tun. Das hat etwas mit militärischen Problemen zu tun. Die Regierung Trump ist da tatsächlich in einem schlimmen Dilemma. Und sie wird versuchen, durch weitere Verhandlungen da etwas herauszuholen. Aber jedes Ergebnis, das sie im Moment erzielen kann, ist aus ihrer Sicht nicht akzeptabel. Und das macht es so schwierig, da etwas vorauszusehen. Ich befürchte, dass wir in diesem Schwebezustand zwischen Krieg und Frieden, zwischen Öffnung der Straße von Hormus und ihrer Schließung, noch einige Zeit verbringen werden mit allen Folgen, die das hat.
Schwebezustand und Geduldsspiel. So nennt Guido Steinberg also diese Phase im Krieg zwischen Iran und USA. Wir sind mittendrin in diesem Spiel, sagt der US-Vizepräsident J.D. Vance. Für die Menschen in Bangladesch heißt dieses Spiel ganz konkret eine Mahlzeit weniger am Tag und vielleicht noch mehr Hunger, wenn der Konflikt noch länger anhält. Francisco Marie von Brot für die Welt findet es frustrierend.
Also man hatte ja das Ziel, bis 2030 zumindest den Hunger auf der Welt abzuschaffen. Und es gab Chancen, das zu tun. Das ist auch keine große vom Geld her Investition. Und Krisen, die Menschen nicht verursacht haben, das gilt natürlich auch fürs Klima, werfen sie wieder um Jahre zurück. Und das ist schon frustrierend, wenn man sieht, wie engagiert die Menschen ja auch selber daraus wollen. Aber gut, uns bleibt nichts anderes übrig. Wir erleben das ja auch bei uns, als weiterzumachen, wieder aufzubauen, es zu versuchen und zu hoffen, dass politische Entscheiderinnen mal vernünftiger werden und zumindest nicht die Ärmsten immer wieder mit reinziehen.
Das war Unboxing News für heute. Das Team der Folge: Katja Vossenberg, Ingo Rockenberg, Mathis Dirkes, Alex Hart und ich, Ilka Knigge. Und am Ende der Folge habt ihr noch die Wahl, denn ihr könnt abstimmen, was unser Schwerpunktthema in der Denkfabrik nächstes Jahr werden soll. 4 Themen stehen zur Auswahl. Unter deutschlandfunknova.de könnt ihr uns sagen, welches euer Favorit ist. Thema 1 ist schöne neue Arbeitswelt, auch für mich. Wir fragen uns, wie wir die Zukunft der Arbeit so gestalten können, dass der Mensch im Mittelpunkt steht. Thema 2, verbindend, umkämpft, unverzichtbar, was ist Heimat? Wir fragen, wo Heimat Sicherheit gibt und wo sie auch ausgrenzt. Thema 3, was junge Menschen in Deutschland zu sagen haben. Mütterrente, Rentengarantie bis 2030, alles kein Problem, aber 50 Euro mehr BAföG sind nicht drin. Dafür verpflichtend zur Bundeswehr. Wir hören bei diesem Thema vor allem junge Perspektiven. Und Thema 4, Männlichkeit im Umbruch. Wann ist ein Mann ein Mann? Vom engagierten Vater bis zum frauenfeindlichen Manfluencer. Was bedeutet es im 21. Jahrhundert, ein Mann zu sein? Stimmt gerne ab für euer Lieblingsthema unter deutschlandfunknova.de. Und jetzt bis morgen.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag in der Deutschlandfunk-App.